Das Ziel ist nicht wirklich, denen beizubringen, wie man untersucht, sondern einfach nur neue Aspekte zu geben. Und ein neuer Aspekt ist und war für viele das Konzept der stillen Symptome.
Hier sind Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir haben jetzt gerade ein Hemotions-Spezial und wollen so die einzelnen Programmpunkte von Hemotion durchdiskutieren. Hatten bereits die Geschichte der Hämophilie, die Geschichte der Veranstaltung und die Physiotherapie. Und jetzt geht es in den zweiten Tag.
Genau, da bist du, hast du gleich den ersten Part ja gleich übernommen. Und zwar, da geht es um die orthopädische Untersuchung, die ja auch ganz wichtig ist an der Stelle.
Genau, also die orthopädische Untersuchung natürlich aus meiner Sicht, was wir aber nicht vergessen dürfen. Wir haben es hier mit Physiotherapeuten zu tun.
Richtig.
Physiotherapeuten haben eine sehr gute Ausbildung. Sie haben sehr viele Patienten in den Händen gehabt und die können alle sehr, sehr gut untersuchen. Nur jeder bringt so seinen eigenen Werkzeugkasten mit und darauf gehe ich ja am Anfang auch ein, auf den eigenen Werkzeugkasten.
Der ganz wichtig ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch Dinge, die hämophiliespezifisch sind für die Untersuchung. Und das sind Dinge, die wir ihnen mitgeben wollen für deren Werkzeugkasten. Das heißt, wir wollen Dinge gar nicht großartig verändern an der Untersuchung, aber es gibt hämophiliespezifische Untersuchungsdinge, die wir haben.
Richtig. Das Ziel ist nicht wirklich, denen beizubringen, wie man untersucht, sondern einfach nur neue Aspekte zu geben. Und ein neuer Aspekt ist und war für viele das Konzept der stillen Symptome.
Naja, du weißt ja, die stillen Symptome sind ja etwas, was wir auch durchaus, auch wir gelernt haben. Patienten kommen in unsere Sprechstunde rein, wir fragen sie, gibt es irgendwelche Probleme, tut irgendein Gelenk weh, die gelenkspezifischen Dinge wie das Sprunggelenk, Kniegelenk und Ellenbogengelenke, wo wir die meisten Probleme bei den Hämophilen haben. Und die meisten Patienten antworten uns, ich habe nichts.
Ja, mir tut nichts weh.
Mir tut nichts weh.
Und das Konzept der stillen Symptome oder die Idee dahinter ist, dass wir durchaus ein Symptom, eine Beschwerdesymptomatik, einen Schmerz vielleicht erzeugen können in einem Gelenk, das zunächst mal für den Patienten nicht als schmerzhaft wahrgenommen wurde. Das heißt, es gibt dort Druckpunkte, meistens sind die über Bändern oder Sehnen und mit einem moderaten Druck kann man dann vielleicht einen Schmerz erzeugen und das kann dann ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht mit diesem Gelenk irgendetwas nicht in Ordnung ist.
Und ganz interessant ist es bei Kindern, das ist ja nochmal eine ganz klare Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder äußern ihren Schmerz nicht mit Aua, mir tut's weh oder lass das oder sonst irgendwas, sondern sie zucken einfach mal oder du siehst bestimmte Veränderungen im Gesicht.
Ja, meistens sind es die Augen. Das ist das, was ich gerne sage. Bei Frauen und Kindern reagieren die Augen zuerst. Das heißt, es lohnt sich durchaus, dann diese Untersuchung zwar an dem Gelenk durchzuführen, aber den Blick ins Gesicht des Patienten zu werfen.
Genau. Und da entdecken wir ganz viele Dinge.
Genau. Und das heißt jetzt aber nicht, dass mit dem Gelenk irgendetwas nicht in Ordnung ist. Also diese stillen Symptome sind nicht unbedingt hämophiliespezifisch, sondern wir sehen diese stillen Symptome auch ja beispielsweise bei mir, wenn ich jetzt 10 Kilometer laufen war und mir drückt jemand am Kniegelenk rum, dann werde ich auch über den Bändern reagieren, weil das Gelenk durch das Laufen erstmal belastet, vielleicht auch gereizt ist. Insofern ist es jetzt erstmal nichts Spezifisches. Das Ziel dieser Untersuchung ist, einen Hinweis darauf zu bekommen, dass vielleicht irgendwas in dem Gelenk nicht passt. Und dann muss ich weiter forschen und den Beweis erbringen, ob mit dem Gelenk alles in Ordnung ist oder auch nicht.
Gegebenenfalls dann den Ultraschall dazu zu holen und einfach mal zu gucken, kann ich das Ganze nochmal untermauern mit einer Ultraschalluntersuchung und ist es in jedem Fall reproduzierbar? Das heißt, ich sehe das Kind nochmal oder den Patienten in einem bestimmten Abstand und gucke nach, ist dieser Schmerz oder dieser Druckpunkt in jedem Fall reproduzierbar?
Wichtig ist mir auch im Rahmen dieses Vortrages herauszuarbeiten, dass es tatsächlich nicht nur um die Entzündung oder die Knorpelveränderung geht, sondern es geht darum, dass wenn wir Veränderungen im Gelenk haben, quasi der ganze Körper reagiert. Sowohl die Strukturen am Gelenk, aber um das Gelenk herum, sowie die benachbarten Gelenke und die ganzen Funktionsketten, die dahinter stehen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das war etwas, was die Teilnehmer doch. Sie haben selber die Gelenke in die Hand genommen und einfach mal geschaut, können Sie sie selber auslösen und schauen, welcher, ja, und auch welche Druckintensität dürfen Sie auch wirklich ausüben und wie fühlt sich das Ganze an letzten Endes?
Ja, wir demonstrieren es ja immer zunächst mal an dir, bevor wir dann die Patienten, beziehungsweise die Teilnehmer an die Patienten lassen, damit sie mal so eine Idee bekommen, wie feste man eigentlich drucken sollte und dass man diesen Druck langsam aufbaut und auch die Untersuchung langsam aufbaut. Ja. Wir können nicht sofort mit maximalem Bewegungsausmaß und Druck an die Patienten rangehen. Der eine mag das vielleicht gut vertragen, aber viele haben dann doch sehr früh Schmerzen und dann ist das komplette Vertrauen
komplett
abgebaut.
Weg. Und habe auch an dieser Veranstaltung wieder gemerkt, dass manche ganz mutig sind oder weil sie es auch nicht anders gewohnt sind, an die Gelenke heranzutreten und dann wieder mal den einen oder anderen zu sagen, etwas weniger Druck und dann nach und nach den Druck zu erhöhen letzten Endes. Und ich glaube, das ist nochmal etwas, wie gehen wir mit Hämophilie-Patienten tatsächlich um? Und das war, glaube ich, ganz hilfreich an der Stelle, wie wir es dann wirklich durchgeführt haben.
Ja, Hämophilie ist nicht nur eine Erkrankung des einen Gelenkes, sondern eine Erkrankung des gesamten Körpers.
Auf jeden Fall,
ja. Anschließend oder abschließend im Rahmen dieses Vortrages gehe ich dann nochmal auf die großen Gelenke ein. Wir wissen ja, dass im Rahmen der Hämophilie vorwiegend Ellenbogengelenk, Knie- und Sprunggelenke betroffen sind.
Genau.
Das mag und es gibt Ausnahmen. Auch das Hüftgelenk ist sicherlich häufig betroffen. Und was wir so gar nicht so wissen, ob die kleinen Gelenke vielleicht dann doch auch noch mit betroffen sind. Mhm. Aber diese drei Gelenke spielen ja schon eigentlich die Hauptrolle bei unseren Patienten.
Ja, und das ist letzten Endes vielleicht auch so, weil dort auch die der meiste Anteil an Blut wirklich sich aufhalten kann, wenn es dann zu einer Blutung kommt. Und im Kniegelenk wirklich kann es ja wirklich deutlich zu einem Ballongelenk kommen. Ne?
Genau, und es ist eine große Belastung auch auf diesen Gelenken. Und ein großes Problem ist ja oftmals das Ellenbogengelenk. Mit den modernen Therapien, die wir heute haben, ist es so, dass wir trotz sehr guter Substitution häufig noch das Sprunggelenk sehen bei dem, sagen wir so, mittelalten Patienten, dass es dann auf einmal doch meckert und Probleme macht und wir dann in der Untersuchung sehen, dass da schon Schäden sind, wo wir nicht ganz genau wissen, warum die jetzt aufgetreten sind, da vielleicht Mikroblutung gewesen. Was aber immer untergeht, ist das Ellenbogengelenk, weil das erstmal gar nicht so weh tut. Und irgendwann stellen die Patienten fest, dass es zu einer Bewegungseinschränkung gekommen ist. Oder wir stellen es zufällig im Rahmen von einer Untersuchung fest. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir das nochmal, oder wir können es eigentlich gar nicht oft genug thematisieren, das Ellenbogengelenk immer mit in die Hand zu nehmen, um frühzeitig zu erkennen, ob es zu einer Bewegungseinschränkung gekommen ist oder nicht.
Und wir dürfen es tatsächlich nicht unterschätzen, weil es im zunehmenden Alter dann zu einem Problem ist und die das Streckdefizit oft dann ein Problem ist oder auch die mangelnde Beugung, um dann wirklich die Körperpflege ausüben zu können. Und was wir auch nicht übersehen dürfen, irgendwelche Sportarten, die durchgeführt werden oder wenn bestimmte Dinge hochgehoben werden, auch da können bestimmte Verletzungsmuster entstehen, die dann zu einer Einschränkung in dem Bewegungsmuster des Ellenbogen kommt. Das ist nicht unbedingt das Ellenbogengelenk, was in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern die umliegende Muskulatur. Und das führt wieder zur Bewegungseinschränkung und kann dann wieder einen ganzen Teufelskreis letzten Endes auslösen.
Mit dem Ellenbogengelenk haben wir ein großes Problem, dass wir wenig Möglichkeiten haben, das durch eine Operation irgendwie zu verbessern. Ich muss ehrlicherweise sagen, die Ergebnisse im Rahmen oder nach einer Operation sind nicht gut, sodass da das ganz große Ziel ist, dass es nicht schlechter wird. Auch wenn eine Bewegungseinschränkung über längere Zeit besteht, hat die Physiotherapie wenig Möglichkeiten, die Beweglichkeit wieder vollumfänglich herzustellen.
Aber sie kann den Status quo
sehr gut erhalten.
Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, mit einer guten Manualtherapie, mit kleinen Bewegungsübungen, um tatsächlich den Status quo zu erhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerne an die Patienten gerne herantragen wollen, wenn sie sagen, was soll ich denn noch an dem Gelenk ändern? Richtig, aber wir wollen es nicht schlechter haben. Also wir wollen schon den Bewegungsumfang tatsächlich dann so erhalten.
Anders das Kniegelenk, das merken die Patienten sofort, wenn es da einblutet. Das tut weh, wenn ich drauf trete, ich muss mein komplettes Körpergewicht draufbringen. Da können wir relativ früh mit unserer Therapie sein. Trotz allem sehen wir Ja, auch bei vielen Patienten, jetzt vielleicht aus anderen Ländern kommen, die nicht so gute Therapien hatten, oder bei vielen alten Patienten, die damals keine gute Therapie hatten, schwerste Veränderungen, die sehr schmerzhaft sind. Und da gibt es dann durchaus viele Möglichkeiten, die Patienten zu behandeln, sei es jetzt konservativ oder durch eine Operation.
Und da müssen wir auch immer wieder einschränkend noch dazu sagen, wenn wir einen operativen Eingriff durchführen am Kniegelenk durch eine Kniegelenkendoprothese sozusagen, dass da auch wichtig ist, dass dann die anschließende Physiotherapie und Bewegungstherapie einen ganz, ganz großen Stellenwert hat, weil wenn da schon verschiedene Veränderungen an der Sehnenstruktur und an der Muskulatur schon stattgefunden hat, umso wichtiger ist dann die intensive Physiotherapie im Anschluss tatsächlich durchzuführen, weil dann die Muskulatur und die Sehnenstrukturen sich sofort wieder zusammenziehen und wieder in die alte, Struktur wieder zurückkehren wollen. Und deswegen auch so wichtig ist, das auch nicht aus den Augen zu verlieren.
Und in die alten Bewegungsmuster, neurophysiologische Bahnung spielt eine ganz große Rolle. Der Körper hat verlernt, Muskulatur über viele, viele Jahre anzusteuern. Dieser Weg muss erstmal wieder geschaffen werden. Die Leitungen sind gelegt, nur das Gehirn schafft es irgendwie nicht, den Muskel zu aktivieren. Und das ist schon eine Herausforderung, sowohl für den Therapeuten als auch für den Patienten. Aber die Patienten profitieren enorm davon.
Da braucht es ganz, ganz viel Geduld für alle Beteiligten.
Ja, und abschließend kommen wir zu dem Sprunggelenk.
Ja.
Das Gelenk, das wir tatsächlich heute, glaube ich, am meisten betroffen sehen.
Weil die meiste Last dort drauf ist und weil wir dann auch bestimmte, wenn ein Knie zum Beispiel betroffen ist, wir das natürlich über die Sprunggelenke letztendlich auffangen, muss man ehrlich gesagt sagen. Und weil wir mit dem Patienten nicht gelernt haben, dass es noch andere muskuläre Strukturen gibt, die das auch mit auffangen könnten, wie die Rumpfmuskulatur, Beckenmuskulatur und so weiter. Das heißt, das Sprunggelenk hat ja, wie du schon gesagt hast, einen großen Stellenwert. Überleg mal, wenn wir über Kopfsteinpflaster gehen und es gibt so ganz viele kleine knöcherne Strukturen, die ineinander greifen und die dann eine ja große Funktion haben, die wir immer wieder außer Acht lassen.
Ja, da kann jede Unebenheit zu Unsicherheit führen, zu Schmerz und zu einer krankhaften Muskelanspannung. Ein Sprunggelenk ist einfach im Vergleich zu dem Körper wahnsinnig klein. Wir haben eine Auflagefläche von vielleicht 7 Quadratzentimeter und dann das komplette Körpergewicht von, sag mal, 80 Kilogramm schweren Patienten mal 2 oder 3, was beim normalen Gehen entsteht. Das kann man sich gut vorstellen, dass wenn da eine kleine Veränderung ist, dass das zu einem, ja, Dysbalance, Fehlverhalten und vor allem zu Schmerzen führt. Und dann ist es vielleicht auch gut, dass man nicht nur über die Physiotherapie, nicht nur über die Medikamente arbeitet, aber auch versucht, mit Schuhversorgung, Einlagen oder anderen Möglichkeiten versucht, diesen Druck aus dem Gelenk zu nehmen, um dem Patienten mehr Mobilität zu ermöglichen.
Aber auch ihn zu ermutigen, dass bestimmte Bewegungsmuster möglich sind. Das heißt, mit kleinen Schritten ihn versuchen, anzubahnen, dass bestimmte Bewegungsmuster gehen. Im Sitzen den Fuß schon mal zu mobilisieren und Vertrauen zu schaffen, dass man mit dem Fuß eine Menge machen kann. Also ich glaube, auf Zehen zu stehen, auf die Hacke zu stehen, also bestimmte wechselnde Bewegungen mit dem Fuß durchzuführen und Vertrauen zu schaffen, dass das möglich ist und sich lang, also mehr oder weniger den Fuß in die Hand zu nehmen zum Beispiel und ihn zu mobilisieren. Auch das sind ja Dinge, um zu schauen, wie kann ich den Fuß auch in den Tag hineinbringen.
Und in die Hand zu nehmen ist ein guter Abschluss, weil letztendlich geht es darum, dass Patienten untersucht werden. Und wir zeigen denen zum einen die therapeutischen Möglichkeiten, aber auch im Rahmen dieses Vortrages, dass man tatsächlich die Gelenke mal in die Hand nehmen soll und durchbewegen soll. Und der nächste Schritt ist ja dann tatsächlich die Arbeit am Patienten. Und das ist, was nach diesem Vortrag kommt.
Auf jeden Fall.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir. Mit freundlicher Unterstützung von Sobi. Swedish Orphan bei Vital.